Na, dann schauen wir mal, was passiert. Denn Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, es ist Astra Colada Zeit, es ist Donnerstag. Der 1. Juni haben wir jetzt schon, den 1. Juni. Verdammte Scheiße, und es ist Folge 167 und wie ihr vielleicht an der sehr tiefen und erotischen Stimme mir gegenüber hören könnt, ist der Daniel Hödmann gerade wieder on Tour. Aber es hat sich gerade jemand bereit erklärt, sich vor mich hinzusetzen und Rede und Antwort zu stehen. Es ist nämlich unser Techniker aus der Astra-Stube, Jan Kuhn. Aber ich mag jetzt, wenn ich Techniker aus der Astra-Stube, das klingt so, das klingt noch nicht groß genug.
Das klingt nicht groß genug?
Das klingt nicht groß genug.
Okay, das klingt ein bisschen anstrengend, Techniker in der Astra-Stube, herausfordernd. Nee, aber weiß nicht, was würde denn größer klingen, also was brauchst du denn, damit es größer klingt?
Ich will das nicht herunterstufen, aber ich halte menschlich und auch gleichzeitig beruflich sehr viel von dir. Oh. Und ich finde es halt voll schön, dass du immer noch ab und zu mal vorbeikommst und kleine, süße Bands in der Astra-Stube mixt, obwohl es ja auch im Prinzip so für so eine Technikerschicht auch nur so ein Abel und ein Ei gibt.
Ja.
Und das finde ich immer total faszinierend. Also wir kennen uns jetzt seit einem Jahr, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, es ist ein bisschen weniger. Ich glaube, wir haben uns erst vor einem halben Jahr so richtig. Also ich habe vor einem Dreivierteljahr in der Astra-Stube angefangen und ich glaube, wir haben uns dann erst ein paar Monate später sogar erst kennengelernt.
Und
weil ich dachte, du wärst der andere Hauke aus der Astra-Stube. Beziehungsweise ich dachte, der andere Hauke wärst du.
Ach so, ja. Und du bist ein, glaube ich, wie soll man sagen, ein sehr zurückhaltender und ja, also du fällst erstmal nicht auf.
Okay.
Wie? Sehe ich einfach nicht gut aus? Nee, du bist so zurückhaltend, ich kenne dich jetzt, du würdest jetzt niemals so, du kommst jetzt nicht rein und sagst, hey, hallo, meine Damen und Herren, ich bin es, Jan Kuhn.
Ja.
Sondern bist halt erstmal super gechillt, hallo, ich bin da, sehr freundlich, kenne ich dich.
Vielen Dank.
Und sehr zurückhaltend und man muss erstmal so eine kleine, ich habe keine Wall durchbrechen, aber man muss so 2, 3, 4 Anläufe braucht man, um dann zu sehen, dass der Typ da halt eigentlich ein wahnsinnig geile Sau ist.
Ja, also ich sehe das erstmal voll als Kompliment und auch als spannend zu hören, weil, weiß nicht, hat mir noch nie jemand so gesagt und finde ich aber, kann ich aber total nachvollziehen auf eine Art und Weise. Also ich meine, dass es ein bisschen braucht, um da irgendwie einen Zugang vielleicht zu bekommen oder zu sehen, dass es da Zugänge gibt, was, weiß ich nicht, ich bin, also das, vielleicht ist das zu viel Deep Dive direkt am Anfang schon, aber ich glaube, das kommt so ein bisschen aus meiner Vergangenheit als People Pleaser. So, ich habe mich eher angepasst.
Immer. Was heißt People Pleaser?
Ich habe immer erst geguckt, was brauchen alle anderen um mich herum und wo passe ich da irgendwie so rein, weißt du? Und dann habe ich mich erstmal so zurückgenommen und deswegen bin ich irgendwie immer noch ein bisschen ruhiger am Anfang,
ja.
Um zu gucken, wie sind eigentlich die ganzen Leute um mich herum drauf, um dann zu gucken, also früher war das so, um dann zu gucken, wie kann ich mich da anpassen. Mittlerweile ist es eher so, ich gucke mal, wie die Stimmung ist und dann bin ich selber irgendwie da, weißt du?
Also, weil du Angst hast davor, du selbst zu sein? Oder weil du Angst hast, dass du irgendjemanden vor den Kopf stößt?
Ja, also mittlerweile ist es nicht mehr so. Mittlerweile bin ich irgendwie in den letzten Jahren vor allen Dingen, was das angeht, glaube ich, ein bisschen gewachsen. Aber es ist definitiv so, dass ich in den Jahren davor sehr viel eher so, ja, Angst hatte, so Konflikte auszulösen. Oder vielleicht, dass jemand denkt, ey, der ist irgendwie komisch. Oder was der so denkt, das ist irgendwie, oder wie der ist vielleicht nicht so cool. Oder ist clasht mit mir oder mit dem möchte ich nicht so viel zu tun haben. Aber so eine Persönlichkeitssache irgendwie, also Selbstbewusstsein hat da auf jeden Fall, war nicht so, war ein bisschen angeknackst.
Aber du bist doch, so wie ich das so gehört habe, so ganz selbstbewusst mal nach England gegangen und hast gedacht, ich baue mir ein neues Leben in England auf. Der englische Traum.
Der englische Traum, der deutsche Traum nach England, ja.
Weil, seit wann bist du wieder hier in Hamburg?
Na, was heißt wieder in Hamburg? Ich war noch nie in Hamburg, aber ich bin.
Wo bist du aufgewachsen?
Ich komme gebürtig aus Gütersloh. Das ist Westfalen, Ostwestfalen.
Ja.
Und habe da gelebt bis 2011 oder so. Habe da auch eine Ausbildung gemacht und sowas und dachte erst, mein Leben geht in Gütersloh weiter. Und dann bin ich nach Holland gegangen zum Studieren. Und als ich damit so halb fertig war, nicht zu Ende, aber fertig, bin ich 2018 mit meiner Freundin nach London gegangen.
Und kann ich vorher fragen, du hast in Gütersloh eine Ausbildung als Techniker gemacht?
Elektriker. Also
wirklich, als Elektriker, wirklich so.
Gebäudetechniker, so wirklich
Kabel ziehen. Steckdosen rein.
Steckdosen rein, irgendwelche Kabel durch irgendwelche Wände legen und so ein Zeug. Ja, richtig, richtig anstrengendes Zeug.
Ist das denn eher so, dass halt die Elektriker über die Maurer dann lästern? Oder gibt sich das nicht? Ich habe immer das Gefühl, dass halt so jede Berufssparte, die an so einem Haus oder an sowas tätig ist, über sich halt lästert. Ja, die Elektriker sind das wieder.
Ja, das sind die Maurer, die Zimmermänner und hier, die machen wieder das. Keine Ahnung, ich war nicht so viel auf Baustellen in dem Sinne. Ich war mehr so in, wo fertige Gebäude irgendwie so Alarmanlagen einbauen. Das habe ich gemacht. Deswegen, ja.
Das wäre aber jetzt nicht so der Traum von Gütersloh, dass du Elektriker wärst, oder? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Das klingt eher so ein bisschen, verstehe es nicht falsch, wie Junge, du musst erstmal was Vernünftiges lernen und dann siehst du mal weiter, was du mit der Musik machst.
Ja, das war auch ein bisschen so. Es war auch echt Planlosigkeit, so, ne? So eine Kleinstadt, in einer Kleinstadt aufzuwachsen und so eine Leidenschaft für Musik zu haben, die Leidenschaft auch schon mitbekommen zu haben von meinen Eltern so und dann aber nicht zu wissen, was macht man eigentlich damit und was gibt es eigentlich und ist es überhaupt ein echter Beruf? So, weißt du,
heutzutage. Wie alt warst du da?
Da war ich 17, 18.
Also straight von der Realschule runter und
straight von der Realschule und dann irgendwie noch das Gymnasium nochmal versucht, Abi zu machen, verkackt und dann, was mache ich jetzt im Halbjahr? Ach, hier kriege ich gerade so halb ein Angebot für eine Ausbildung. Ja gut, mache ich das mal und gucke, was damit passiert. Das war's. Und dann auch tatsächlich glücklicherweise zu Ende gemacht. Ich irgendwie so denke, worst case. Wobei Worst Case war ja jetzt Corona, aber ich habe auch keinen Bock mehr als Elektriker zu arbeiten. Aber dann genau, Ausbildung gemacht, fertig gemacht und in der Ausbildung gemerkt, wie mich das alles nervt und wie es mich einfach ankotzt, nichts zu machen, was kreativ ist. Mhm. Und dann durch einen Freund gefunden, dass man halt mit Musik auch irgendwie, dass man studieren kann und dass man damit wirklich einen Beruf erlernen kann quasi.
Hast du damals schon Musik gemacht?
Ich habe in verschiedenen Bands gespielt. Ich
in Gütersloh.
In der Gütersloher Szene. In der kleinen Gütersloher Szene, genau.
Westfalen, sagst du halt gerade. Genau. Glaube ich, dass du bestimmt früher in diversen Emo-Bands gespielt hast?
Nee.
Gar nicht?
Nee, ich war immer in der Alternative-Indie-Rock-Szene unterwegs. Und das, ich weiß auch gar nicht, warum. Ich hätte richtig Bock, mal in einer Emo- oder in einer Punk-Band gespielt zu haben, aber es ist nie passiert.
Gerade so aus der Ecke kommen, auch gerade in der Zeit, man sind so wahnsinnig viele Emo-Bands.
Ja, Münster war vor allen Dingen so eine Hochburg dafür, ne? Ja. Aber Emo, weiß nicht, finde ich geil, aber ich war nie in der Szene drin oder ich hatte nie viel Kontakt mit Menschen, die in Emo-Bands gespielt haben. Ich weiß auch nicht so richtig, warum.
Und was hast du dann in Holland studiert? Wo hast du studiert?
In Enschede, direkt an der holländischen Grenze. Media Music nennt sich das. Mhm. Und das ist quasi Musikproduktion im weitesten Sinne. Also alles, was mit Aufnehmen und Mischen zu tun hat, aber gleichzeitig auch die ganze Theorie dahinter, ein bisschen Instrumente spielen und sowas. Also wirklich so ein Allround-Studium.
Konntest du das da machen? Weil du hast ja im Prinzip ja keinen. Du hast ja kein Abi, aber das war so ein bezahltes Ding, ne? So, ich gebe mal im Monat 450 Euro aus und darf.
Nee, das war keine private Uni. Also nee. Das war wirklich, also ich hatte, das Krasse war, ich habe Realschulabschluss, dann die Ausbildung gemacht und ich dachte, dass ich für diese Uni, das war ein Konservatorium, dass ich dafür Abi haben muss, oder zumindest Fachabi haben muss, sowas. Ne? Und dann habe ich extra noch ein Jahr Fachabitur an der Berufsschule gemacht. Das heißt, ich habe ein Fachabitur in Elektrotechnik auch noch. Und dann hat sich im Studium rausgestellt, dass ich es gar nicht gebraucht hätte. Sie haben mit meinem Realschulabschluss da ganz normal hätte anfangen können. Aber ja, nee, und es ist auch eine Bachelor-Sache. Also das ist nicht einfach nur so ein Fake-Ding oder was heißt Fake-Ding? So ein Privatding, wo ich irgendwie einfach Geld hinschmeiße und habe dann ein Diplom oder sowas.
Sondern also wie, wirklich, gibt ja sowas wie SAE, glaube genau. Ich, zum Beispiel. Ja.
Also auch gar nicht.
Also nicht, dass jetzt gegen die SAE
hate. Ich wollte gerade sagen, gar kein Hate oder so dagegen. Es ist nur, du hast ganz normal Studiengebühren, die dann, ich glaube, die sind, was weiß ich, 1.000 Euro im Jahr oder sowas. Mhm. Weiß ich nicht mehr genau, aber ja, das war schon ziemlich offiziell.
Okay, das heißt, du hast im Prinzip Produktion gelernt, also Produktion im Sinne einer Studioproduktion.
Genau, ja.
Weil du vorher schon mit deinen ganzen Bands halt im Proberaum abhängst und so mit so einem Vierkanal-Mischpult irgendwie. Und
so wie man das kennt von den ganzen großen Musikern, die davon erzählen, damals auf dem
schön mit dem MD-Player aufgenommen. Genau,
ja. tatsächlich nicht. Echt, ich war Schlagzeuger in zwei Bands und habe mit der Produktion echt gar nichts am Hut gehabt. Echt nichts. Es war einfach nur, ich habe gemerkt, so zu Hause, ich wollte Musik machen, auch wenn keine Menschen drumherum sind, und habe dann einfach von meinem Papa Instrumente und Speaker benutzt und ein Klavier, also so ein Keyboard, und über einen Kumpel so ein paar Plugins bekommen und dann einfach geguckt, was so passiert. Und ich wollte einfach nur Musik machen. Einfach so. Und dann habe ich früher auch viel so elektronische Sachen gemacht, die dann halt keine Bandsachen waren. Einfach mal geguckt, was das so bedeutet und wie viel Spaß mir das macht. Und bin so immer so durchgewurstelt durch alles.
Okay, und dann hast du musstest 3 Jahre in Holland?
Nee, das Studium geht 4 Jahre.
4 Jahre.
5 Jahre habe ich im Endeffekt durchgewuselt, habe auch keinen Abschluss gemacht, weil ich irgendwann an einem Punkt war, nach 5 Jahren.
Wo es noch nicht mehr nötig gewesen
ist. Ja, also so ein bisschen schon, weil ich dann irgendwann so gemerkt habe, ey, ich müsste jetzt ein paar Aufträge, die ich habe, absagen, also Aufträge, so Studioarbeit und sowas, um mein Studium fertig zu machen für einen Bachelor, nach dem keiner mehr fragt hinterher. Weil ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand, der im Studio arbeitet oder sich irgendwo als Composer oder sowas oder Produzent bewirbt oder anfragt, dass er seinen Bachelor zeigen muss. Und dann dachte ich so, ey, dann verdiene ich jetzt lieber Geld und mache irgendwie weiter da und also meine Arbeit und suche weiter mein Netzwerk und connecte mich, als mir jetzt noch ein halbes Jahr mich rauszunehmen und vielleicht wieder rauszufallen auch aus dem Netzwerk und aus der Arbeit, um mein Studium zu Ende zu machen.
Hast du denn auch 5 Jahre da in Enschede gewohnt oder bist du mal rübergefahren über die ganze?
Ich glaube 3 Jahre fest in Enschede gewohnt, wirklich. Mhm. Auch direkt in der Innenstadt, mega schön. Und dann habe ich im zweiten Jahr meine Freundin kennengelernt, meine mittlerweile Ex-Freundin, aber damalige Freundin Ginny, mit der bin ich dann zusammengezogen. Und sie hat quasi direkt an der Grenze auf der deutschen Seite gewohnt. Das ist dann mit dem Auto 15 Minuten oder sowas in Gronau, Westfalen. Mhm. Da haben wir dann noch gewohnt bis 2018 tatsächlich, weil sie auch schon studiert, sie hat Gesang studiert. Und dann haben wir noch so ein bisschen in Anführungszeichen gewartet, bis sie fertig ist, um zu gucken, wo es dann hingeht. Und
sie wollte nach London und du hast gesagt, ich komme mit.
Wir wollten weg einfach nur. Und es waren ein paar Städte, die irgendwie zur Debatte standen. Wir hatten noch überlegt, Münster oder so. Aber dann dachten wir auch so, ey, why not go big? So, und dann London war immer ein Traum von ihr. Ich fand London auch schon geil immer. Und dann dachten wir alle so, hey, also wir beide dachten so, geil, lass mal einfach machen. Wir haben jetzt gerade die Möglichkeit. Es passt. Brexit ist noch ein bisschen hin. und dann haben wir das irgendwie einfach gemacht. Genau.
Und wo habt ihr in London gewohnt?
Ziemlich zentral auch. Wir haben in Bethnal Green gewohnt. Das ist quasi so auf der Ecke Shoreditch, Hackney, also East London. Da, wo die kreativen, jungen, gentrifizierten Orte sind, und haben uns da super wohl gefühlt, weil es einfach so zentral war und mittendrin teuer, aber
das ist nicht, glaube ich, auch ein Text von Block Party. East London is a vampire.
Das kann sein.
Das ist auf der 2. Platte von Block Party.
Geil,
hör ich mal an. East London is a vampire. Aber du bist halt sozusagen eigentlich ohne Plan hingefahren, oder? Also ohne Plan, was du da eigentlich machst. Also ohne Netzwerk, ohne Plan. Oder verstehe ich das?
Ja, nicht ganz. Also es ist viel passiert zwischen, dass ich mit dem Studium aufgehört habe und dass wir nach London gegangen sind. Wir haben halt dadurch, dass Jenny viel in London war in der Zwischenzeit, sie ist, glaube ich, so einmal im Monat nach London geflogen und da Freunde getroffen und hat dann auch tatsächlich angefangen zu netzwerken, und dann sind wir in Verbindung gekommen mit einem Animationsstudio, die haben Animationsvideos gemacht, und das war dann irgendwann unser Hauptauftraggeber, für den wir dann Musiksachen gemacht haben. Also wir haben Composed für die, wir haben Audio-Services im Sinne von Synchronsprecher und Sounddesign und sowas gemacht, und die Aufträge wurden immer mehr und es hat sich immer mehr herausgestellt, dass das Geld gibt, und die haben gesagt, hey, also fände es auch geil, wenn ihr in London seid. dass ihr so nebenan seid, dass wir ein bisschen enger aneinander zusammenarbeiten können. Und das war eigentlich, was wir dann gemacht haben. Wir sind nach London gegangen und hatten quasi direkt diesen Kunden da und der uns das Leben da ein bisschen finanziert hat, muss man sagen. Also das war der Hauptauftraggeber, Hauptenergie, Hauptgeldquelle. Und
ist London scheiße teuer?
London ist scheiße teuer. Also jetzt vor allem damals auch schon. Also das ist, kann man sich nicht so richtig vorstellen. Ja, also es war auch für uns, wir haben 24/7 gearbeitet und uns das Leben gerade so leisten können. So 50 Quadratmeter war hart, war echt hart, aber hat sich voll gelohnt.
Ja.
Ja, das war eine der schönsten Zeiten für mich.
Aber warum bist du dann gegangen?
Wir sind gegangen, weil Brexit und Corona gleichzeitig echt schwierig war. Also,
was war denn so schwierig an Brexit, also den Inhouse-Brexit zu erleben? Weil klar, das war halt auch schon immer ein krass Thema, so, mhm. Aber ich finde, so man hat so aus der deutschen Sicht immer von so darauf geguckt und hat gedacht so, ey Leute, seid ihr dumm? seid ihr wirklich dumm? Das war ja auch nur damals noch eine Volksabstimmung, die sie gemacht haben.
Ja, ja.
Und man hat irgendwie, ich habe irgendwie gedacht, die springen da mit einem lächelnden Gesicht in die Kreissäge halt hinein.
Ja, so hat sich das auch, also es war so unkontrolliert, einfach so, ich damel mal ein bisschen rum und will mal irgendwie ein bisschen Macht haben und dann ist das einfach nach hinten losgegangen. So fühlt sich das auf jeden Fall an.
Und wie war das für dich damals, das mitzubekommen in deinem Umfeld, auch in deinem englischen Umfeld dann? Wie haben die Leute in deinem Netzwerk darauf reagiert, anstand Brexit?
Die Abstimmung war ja, glaube ich, 2016 oder 2015, ich weiß nicht mehr ganz genau. Wir sind 3 Jahre später erst hingezogen, also 2018 erst hingezogen. Das heißt, es war da schon so der Initialschock, der war schon so ein bisschen weg erstmal. Und es ging darum, das alles erstmal zu verhandeln, was bedeutet das eigentlich? Und für uns natürlich dann interessant, was bedeutet das für die Musikbranche, für die kreative Branche? Jetzt haben wir mittlerweile gesehen, dass es dann eine absolute Shitshow ist und dass sich alle gegenseitig im Weg stehen und keiner irgendwo mehr touren kann, ohne dass er Hunderttausende von Euros ausgibt. Und der Schock, ich weiß nicht, also Brexit ist halt für uns die Sache gewesen, ich spiele in einer Band, zusammen mit Ginny, zusammen mit Flo auch aus der Astra-Stube. Und Flo ist während Corona auch nach London gekommen und wir haben einfach gedacht, wir bleiben jetzt einfach hier und sind jetzt einfach eine Londoner Band. Das Problem aber, die ganzen Ties, die wir noch nach Deutschland hatten, haben das mit dem Brexit so schwer gemacht, allein so Merch zu verkaufen, wurde auf einmal so unfassbar teuer. Equipment von A nach B, weil wir spielen ja dann nicht nur in der UK, wir wollen ja auch in Deutschland spielen und in Frankreich spielen und sowas alles. Das alles, diese ganze Koordination von Dinge von A nach B zu bekommen, wurde auf einmal so kompliziert und so teuer und so unmöglich zu machen. Das ist im Endeffekt die Sache des Brexits, die ich gespürt habe oder die wir direkt gespürt haben. Gepaart mit diesem ganzen Corona-Zeug, das war das, was unmöglich war. Also mit dem Brexit, das war so schleichend. Und als wirklich der Brexit dann durchgezogen war, das war der Moment, an dem wir schon, das haben wir gar nicht so viel mitbekommen. Da waren wir gar nicht mehr so richtig in London. Das war so, das ist eine schwierige Zeit. Es gibt so viel zu erzählen. Also ich habe das Gefühl.
Ja, dann mach das doch einfach. Dafür ist das Ganze ja da. Also, ich finde es erstmal interessant zu vergleichen. Ihr seid ja dann in dem Sinne noch eine relativ kleine Band gewesen.
Ja.
Haben nach deiner Meinung nach größere Bands immer noch dieses Problem des Brexits? Und ja, ist das voll. Ein riesengroßes Problem immer noch?
Voll, voll. Also die Stories, die ich gehört habe in den letzten Jahren, also ein Beispiel, was ich total krass fand, ist, dass wenn du ein Künstler aus der EU bist, dann kannst du mit deinem, ich sag mal, du hast jetzt, keine Ahnung, 5 Nightliner und vielleicht nur einen Nightliner und einen LKW oder 2 LKWs, dann gibt es oder gab es die Regelung, dass du mit dem Nightliner oder mit diesem ganzen Konvoi bis zur Grenze fahren darfst, dann darfst du rübersetzen und ab dann darfst du nur 3 Ziele anfahren. Dann musst du wieder aus dem Land raus. Oder du machst halt eine größere Tour, musst dann aber dein ganzes Zeug in andere LKWs laden, in UK-LKWs, und dann darfst du damit irgendwie rumfahren. Also es ist so solche Sachen, also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das war auf jeden Fall so. Und das hat aber, und auch also europäische Bands, EU-Bands, auch in unserer Größe, die hinfahren, die jetzt einfach nicht mehr Festivals spielen können, weil du von dem Veranstalter des Festivals so einen Wisch brauchst, dass die irgendwas für dich bezahlt haben, dass du da spielen darfst. Also wie so eine Genehmigung, dass du als Nicht-UK-Band
wie so eine Green Card.
Also eine Green, so ein Arbeitsding halt. Ja. Arbeitsaufenthalt, Genehmigung. Und wie gesagt, also ich sag das gerade ohne Gewähr, dass das alles noch genauso ist. Aber wir haben das echt so erfahren. Wir hatten auch eine Tour geplant tatsächlich in der UK und die konnten wir nicht machen, weil der Tourveranstalter, mit dem wir da gearbeitet haben, der Promoter, diese Lizenz nicht hatte, uns diesen Wisch auszustellen, die irgendwie dann, ich glaube, für den Veranstalter 10.000 Pfund nochmal gekostet hätte pro Jahr, um diese Lizenz zu bekommen. Und das hatten die aber nicht, weil es eine kleine Agentur war. Und dementsprechend konnten die uns das nicht geben und wir konnten die Tour nicht spielen. Solche Sachen.
Also ist der Hauptgrund, den du gehabt hast oder den ihr gehabt habt, dass euch das fast unmöglich gemacht wurde, dass ihr gar nicht spielen konntet? Also dass ihr nicht Musiker sein konntet?
Das klingt schon groß genug. Also der Grund ist eigentlich schon groß genug, um das so zu sagen. Ne?
Ja.
Ich hole jetzt aus, wenn das zu langweilig oder zu groß ist,
dann gerne.
Schneid's einfach raus oder so. Aber wie gesagt, es war Corona und wir sind wann war Corona? 2020 hat es angefangen.
2020, ne? März 2020.
Und wir sind im Dezember 2020 nach Deutschland gefahren für Weihnachten, um Familie Weihnachten zu feiern irgendwie und sind nachts in Deutschland angekommen, direkt zum Testcenter und so und standen am Testcenter und haben gehört, dass die UK die Grenzen dicht gemacht hat, weil dann diese erste Variante da so groß ausgebrochen ist und es kam keiner mehr raus oder rein. Wir haben echt Glück gehabt. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, wir hatten im Januar einen Studiotermin mit der Band, wollten nach Ulm und Flo war noch in der UK, war schon dabei auszuziehen, auch lange Story. Auf jeden Fall hat Flo dann leider krank geworden, kam nicht aus der UK raus, Studiotermin wurde verschoben und für uns, wir waren in der Zeit in Deutschland gefangen quasi, weil wir irgendwie dachten, wenn wir jetzt zurückfahren, dann müssen wir 2 Wochen da in Quarantäne, müssen 100 Pfund für Tests bezahlen, damit wir irgendwann wieder raus dürfen und dann fahren wir irgendwann wieder nach Deutschland, müssen da wieder 2 Wochen in Quarantäne und dann ist ruckzuck ein Monat um und du warst quasi nur in Quarantäne. Also was machen wir? Bleiben wir vielleicht einfach in Deutschland? Und dann derzeit bei meinen Eltern gelebt und dann haben wir einen neuen Studiotermin gehabt. Wie es der Zufall so will, ist wieder jemand krank geworden und die ganze Sache hat sich wieder gezogen über einen Monat oder 2 Monate. Lange Rede, kurzer Sinn, wir waren im Endeffekt im Mai im Studio und die ganze Zeit in Deutschland, haben die ganze Zeit in Deutschland rumgegammelt. Das war echt eine harte Zeit auch. Und dann war es so, kein Geld verdient in der Zwischenzeit, weil durch Corona alle Aufträge weggebrochen sind. Wir haben gerade so irgendwie unsere Miete weiter bezahlen können. Und dann sind wir...
Stimmt, ihr hattet ja noch die Wohnung in London.
Die war halt leer.
Und Airbnb hat sich jetzt in der Zeit auch nicht so richtig gelohnt.
Es ging ja nicht, weil wir konnten weder die Wohnung sauber machen, noch aufräumen, noch unsere Wertsachen oder sowas alles irgendwie wegtun. Es hatte keinen anderen Schlüssel außer unser Vermieter quasi. Und den wollten wir auch nicht da einfach so reinlassen, damit er das... Also macht er ja nicht. Und während Corona will auch keiner... Also gibt es ja auch kein Airbnb so richtig.
Oh, fuck.
Genau, und dann haben wir einfach, ich glaube, bis Juli... einfach 6 Monate lang, 7 Monate lang Miete bezahlt, ohne da zu sein. Haben dann noch einen Monat gewartet, um hier unsere Impfung zu bekommen und dann da nicht die Einzigen zu sein, die nicht geimpft wurden, weil die mit der Impfung da relativ weit waren. Und dann sind wir rübergefahren, haben einfach gemerkt, okay, wir fahren jetzt erstmal wieder hin, gucken, ob wir uns das alles leisten können, wie das alles geht. Und dann haben wir da die Entscheidung getroffen, geht nicht, können wir uns nicht mehr leisten, war geil. Und dann mussten wir dann, das war dann der Grund, warum wir ausgezogen sind, also warum wir zurückgezogen sind, weil es einfach, es ging nicht mehr. Es war einfach, Corona war so ein, es war ein Schnitt, einfach so finanzieller Schnitt komplett.
Das heißt, du musstest wieder zurück in dein Jugendzimmer in Gütersloh und...
Quasi, ja. Und da sind wir auch ein Jahr geblieben, also weil auch, ich bin immer noch dabei, mich so ein bisschen davon zu erholen finanziell, also ich bin immer noch dabei, das alles wieder aufzubauen.
Hattest du, wurdest du unterstützt, weil du ja in dem Moment ja kein, warst du noch deutscher Staatsbürger?
Ja, ja, klar. Also man kann ja auch die doppelte Staatsbürgerschaft, das geht ja auch noch irgendwie. Und in der UK, das geht erst nach 5 Jahren, dass man sich dafür bewerben kann. So lange waren wir nicht da. Ich war ganz normal, ich war auch immer noch jetzt darf ich vielleicht gar nicht so laut hier sagen, im Podcast nicht, weil er mithört. Aber genau, ich konnte ganz normal bei meinen Eltern dann irgendwie, ja, war da gemeldet wieder und habe da gelebt oder wir haben da gelebt und ja.
Klingt aber auch wie nach einer harten Ausnahmesituation.
Vollkommen. Die hat auch echt einiges abverlangt. Nicht nur von mir, sondern auch von meiner Freundin, weil die dann auch.
Auch von eurer Beziehung wahrscheinlich auch.
Total, ja. Also so mentale Gesundheit war echt ein dickes Thema.
Mhm.
Auch bei mir dann echt relativ zügig, nachdem wir umgezogen sind, in die Depression so ein bisschen reingerutscht und dadurch ein bisschen arbeitsunfähig geworden quasi auch. Also arbeitsunfähig, also einfach hat lange gedauert, bis es wieder so aufging und man ein bisschen wieder schauen konnte, was will ich eigentlich machen, was will ich eigentlich wieder aufbauen, weil es war ja nichts mehr da. Und dann kam irgendwie so eine Sache zur anderen und irgendwann kam dann auch eine Trennung und eine Chance für mich, also nicht, dass die Trennung die Chance war, sondern danach irgendwann hat ein Freund mir angeboten, hey, komm doch einfach mal nach Hamburg, so ich kann dir hier, du kannst hier auf dem Sofa pennen und einfach mal schauen, wie die Stadt so ist und vielleicht einfach mal eine andere Umgebung haben. Und so bin ich dann irgendwann in Hamburg gelandet und immer noch in Hamburg und immer noch dabei, das alles wieder aufzubauen. Und die Astra-Stube, muss ich sagen, also vielleicht ein kleines bisschen, vielleicht ist das ein bisschen Werbung, aber die hat mir auf jeden Fall krass geholfen, so ein bisschen zu netzwerken und Leute kennenzulernen und einfach mal wieder so einzutauchen in eine Szene und in Arbeit auch wieder.
Und vielleicht auch ein kleines Heimatgefühl zu geben.
Voll, ja. Also ich meine, viele sagen, Hamburg ist das London Deutschlands. Weiß ich nicht, ob das ganz genauso stimmt, aber zumindest hat es auch einen Fluss, der da durchläuft und das ist irgendwie, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
Du bist jetzt hier seit
2022.
Ja,
also wirklich seit Juli letzten Jahres.
Und wie ist so für dich?
Voll schön.
Ja?
Ja.
Hast du es dir anders vorgestellt?
Nee, ich habe es mir genauso vorgestellt.
Ja.
Und deswegen die Entscheidung auch erstmal hier zu bleiben oder hier hinzukommen. Meine Schwester ist hier, lebt in der Stadt, das ist ein bisschen Familie auch hier. Ich habe viele Freunde, auch aus Kindheitstagen, die hier sind. Und viele neue Leute kennengelernt und ich komme mit der Stadt gut klar. Ich wohne hier in der Ecke hier quasi, Schanze, und es gefällt mir sehr, sehr gut. Fühlt sich heimelig an.
Und du siehst dich selber, aber eher, du siehst dich gar nicht als Live-Techniker, oder? Du siehst dich immer noch als Produzent.
Ich sehe mich eigentlich vor allen Dingen als Musiker und ich finde, das zählt genauso in einem Live-Technik-Ding auch mit rein und als Musikproduzent und irgendwie so alles, was ich auch mache, weil Musiker, also ich bilde mir zumindest ein, dass meine Musikerqualitäten beim Live-Mischen einfach voll helfen, weil ich irgendwie ein Verständnis dafür habe, auch dadurch, dass ich selber in einer Band spiele, die jetzt nicht so super frequent gerade spielt, aber einfach ich weiß, was es bedeutet, live irgendwo zu sein und zu spielen und wie ich klingen möchte als Band und was dafür wichtig ist. Und genau, also ich stelle mich meistens als Musiker vor, auch wenn ich das vielleicht weniger mache im Moment, was ich aber lieber gerne machen möchte. Also ich möchte schon eigentlich lieber Musiker sein.
Was muss ich dafür ändern?
Das versuche ich gerade rauszufinden. Ich beschreibe das gerade, weil mich das ein paar Leute in letzter Zeit gefragt haben, wie es so in Hamburg läuft. Ich beschreibe das gerade so, ich habe mich gerade ganz...
Eigentlich gut.
Eigentlich gut, voll, ja. Also es geht in die richtige Richtung. Und ich habe gerade so, ich fühle mich so auf so einem Meer in so einem kleinen Bötchen und ich sehe vor mir so eine ganz, ganz, ganz breite Wand an Nebel. Mhm. Und die ist aber gar nicht so tief, die Wand an Nebel. Ich muss mich nur entscheiden, in welche Richtung ich jetzt durch diesen Nebel durch möchte. Weißt du, ich habe mich breit aufgestellt. Ich bin Tontechniker, Astra-Stube. Ich mache so ein paar Sachen woanders noch als Tontechniker. Ich mache Musikersachen. Ich mache zwischendurch so Tonmischungen für so öffentlich-rechtliche Sachen. Ich mache Content-Creation, Fotos, Videos für eine Firma von einem Kumpel. Ich mache so ganz, ganz viel gleichzeitig und möchte einfach nur schauen, gerade wo möchte ich mich drauf konzentrieren, um durch diesen Nebel zu kommen, um an dieses Ziel zu kommen, was dahinter liegt, weißt du? Dieses.
Aber was ist denn das Ziel?
Kreativ zu arbeiten, mich kreativ irgendwie auszuleben. Das klingt wie so ein Klischee irgendwie, aber das ist so, ich merke, dass da in mir der Künstler sein möchte.
Ja.
Und das wirklich verinnerlichen und ich möchte fühlen. Das ist so das Ding. Das habe ich in den letzten Jahren gemerkt. Ich möchte fühlen. Ich möchte so richtig das Leben gerne fühlen und nicht so taub sein, mich so taub fühlen.
Hört sich so an, als wenn die letzten 4 Jahre dann eigentlich dafür gesorgt haben, dass man dass sich eher tauber anfühlt, als dass man etwas fühlt. Aber auch irgendwie andersrum paradox. Also es ist vielleicht kein gutes Gefühl.
Ich habe ironischerweise in den letzten 2 Jahren gemerkt, wie taub ich bisher durchs Leben gelaufen bin. Wie wenig greifbar sich meine Gefühle angefühlt haben.
Aber was meinst du damit mit taub? Also, dass du in Hamburg Straßen an etwas vorbeigehst, wie jetzt jemand, der obdachlos ist und dann auf der Straße liegt und dass man an ihn vorbeigeht und guckt und eigentlich gar nichts dafür empfindet, sondern einfach nur weitergeht.
So in den schlimmsten Phasen würde ich das auch beschreiben, dass das so war, aber was ich damit meine, ist mehr, ich habe alles so intellektualisiert, also Gefühle intellektualisiert. Das heißt, da ist was passiert, da ist mir was passiert oder da ist was Trauriges gewesen und ich habe das nicht so nah an mich rangelassen. Also ich habe da gemerkt, okay, ich bin traurig und ich habe vielleicht auch mal geweint oder das ging anders, ich war glücklich, aber das war sehr schnell vorbei, weil ich dann gemerkt habe, okay, aber jetzt muss ich mal wieder irgendwie bei mir, jetzt muss ich mal wieder klarkommen, es geht jetzt irgendwie weiter. Und dadurch so ganz viel runtergedrückt und diese Gefühle gar nicht mal so gelassen, Gefühle sein lassen, sondern direkt beschrieben als das ist jetzt das und das ist jetzt das. Und das hat sich so taub angefühlt, weißt du? Das hat sich so, ich habe da was gesehen, direkt benannt und weitergegangen. Und mittlerweile merke ich, ich möchte auch, dass mich mal, wenn ich einen traurigen Film gucke, also ist mal ein banales Beispiel, wenn ich einen traurigen Film gucke, dass der mich nicht so, der Film ist zu Ende und ich denke so, oh, ja, das war krass, sondern dass ich auch mal, weißt du, dass ich auch danach vielleicht noch ein bisschen länger traurig bin und dass das voll in Ordnung ist und dass ich auch mir erlaube, mal länger glücklich zu sein, ohne zu denken, ja, aber es könnte ja gleich was anderes passieren, deswegen erstmal gerade wieder Contenance. Ich muss mal wieder eine kleine Mauer aufbauen, damit ich nicht zu sehr verletzt werde oder zu traurig bin.
Oder jemand erzählt was Lustiges und du sagst einfach nur, das war ja witzig.
Das war witzig. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Ja.
Anstatt einfach nur zu lachen.
Genau, das fällt mir richtig schwer. Wirklich fröhlich zu sein.
Wie lange ist denn das her, dass Jan Kuhn mal so einen richtig krassen Ausbruch gehabt hat, wo er mal geschrien hat und mal so wirklich, ah, oh, verdammt. Das kann ich mir überhaupt gar nicht bei dir vorstellen. Würde ich aber gerne mal sehen.
Ja, denke ich in den letzten Wochen viel drüber nach. Ich möchte einfach gerne schreien, weil es so Sachen gibt, wo ich merke, das muss mal raus. Aber im Moment arbeite ich so viel.
Ja, wir haben keine Zeit zu schreien.
Ich bin nicht wieder in diesem Ding drin. Ich brauche gerade noch Zeit für mich. So, ich brauche gerade Zeit, um mich wieder mit mir selbst zu verbinden, um dahin zu kommen. Und dann schreie ich, glaube ich, wieder. Und wenn ich das letzte Mal geschrien habe, weiß ich nicht. Ich finde, da weiß ich nicht.
Das hilft. Ich weiß. Gerade wenn man das auch so kontrollieren kann irgendwann. Also so unkontrolliertes Schreien, auch so in der Öffentlichkeit, ist meistens so aus der Erfahrung raus, das Umfeld reagiert dann erstmal ein bisschen komisch darauf.
Ja.
Aber sich die richtigen Momente rauszusuchen, wo man ein bisschen lauter ist. Und einfach nur so schreit und dann auch wieder irgendwie zurückkommt. Das hilft so unfassbar. Also es hilft wirklich. Also ja. Ich bin kein cholerischer Mensch, aber ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Man braucht nur gewisse Triggerpunkte, die nicht so wirklich bei mir, also die man so, naja, so berühren muss, weil irgendwas läuft nicht richtig und so. Und wenn man mich dann auf den falschen Fuß erwischt, dann werde ich schon auch mal laut. So und vielleicht auch lauter als alle anderen, aber ich merke dann, dass es mir persönlich hilft, nicht Sachen Sachen zu fressen. Mhm. Ich hasse es, so Sachen in mich hinein zu fressen.
Ja.
Also es gibt irgendwie, bei mir ist es absolut Lautstärke und Wut. Also wenn ich irgendwas rauslasse, dann ist Lautstärke und Wut. Ich weine halt eher selten. Wenn ich weine, dann kommt das so meistens halt irgendwie, gerade so im Kino kommt es so hoch, bei so Stellen, wo ich dann denke, warum weinst du da so? Mhm. Also was absolut Heroisches passiert. Mhm. Und auf einmal ist man dieses wo dieser Druck aus dem Bauch so ganz kurz nach oben kommt. Und man sich so männlich einmal so mit der Hand so übers Gesicht wird, hat da, glaube ich, keiner gesehen.
Ja, und dann schnell einmal tief einatmen, damit es schnell weggeht. Ne? So, also jetzt gut. Nicht, dass die Schnappatmung noch einsetzt.
So, also ich kann zum Beispiel Filme hinterlassen sowas bei mir. Also richtig dumme Blockbuster, heroische Momente, irgendwelche Vatermomente, wo man dann so einfach so denkt, so, oh, oder Freundschaft oder Liebe oder so. Also wo es einfach wieder hochkommt.
Aber ich empfinde dich trotzdem auch als Mensch, der nicht, gerade wo du das gerade sagst, mit diesem nicht cholerisch, aber so, du wirst auch schon mal lauter so, wenn jemand einen Triggerpunkt trifft, aber ich habe dich trotzdem so kennengelernt, dass wenn irgendwas total witzig ist oder total schön ist, dass du das genauso laut und freudig auch rauslässt. Und das finde ich voll wichtig und voll schön zu beobachten. Also was heißt zu beobachten? Voll schön auch zu fühlen dabei.
Ich könnte
zu
sein. Ein Vorbild für dich werden.
Du bist auch ein Vorbild.
Ach, hör auf.
Nein, das meine ich komplett ernst. Also das meine ich wirklich.
Also wir befinden uns ja im Kosmos, aber uns trennen, du bist jetzt 29, ne?
Boah, hast du aber extra gemacht, oder?
Nee,
ich bin 34.
Ach, scheiße, du bist 34. Du siehst so jung aus.
Danke schön, das ist der Bart.
So 34. Okay, aber uns trennen trotzdem halt 7 Jahre. Und ich kann auch diese Suche, dieses künstlerische, also der künstlerische Nebel, der um einen umwabert und die Möglichkeiten, alles zu machen. Also du hast ja auch wirklich, wenn du gut in deinem Job bist und einfach auch eine Herangehensweise hast, die professionell ist und man ist auch für andere Menschen ein guter Buddy, mit dem man halt zusammenarbeiten kann und so, dann hat man ja unfassbar viele Möglichkeiten, gerade in so einer Großstadt Sachen zu machen. Aber ich befinde mich auch schon seit so langer Zeit auch in diesem Nebel, was will ich eigentlich machen und wohin geht's halt eigentlich? Ich kann alles so ein bisschen mache alles so ein bisschen, ne, von Veranstaltungen bis Musik und so, aber nichts dockt so richtig an, denke ich, so für mich.
Ja.
Natürlich würde ich dann, wenn ich mich als 20-Jähriger sehen, also wenn ich 20 wieder, nee, wenn ich jetzt wieder 20 wäre und würde mich jetzt halt sehen, würde ich denken so, oh, voll geil, Mensch, was du alles jetzt gerade machst und so. Aber selber für mich ist es halt immer nur so, oh, ich tappe halt irgendwie noch immer in diesem komischen künstlerischen Nebel und ich weiß nicht, was das Ende ist. Oder was das Ziel ist.
Fühlst du dich als Künstler? Würdest du von dir sagen, du bist Künstler?
Ja, das steht auf jeden Fall auf meiner Steuererklärung seit 2011.
Das heißt überhaupt gar nichts. Habe ich auch festgestellt, dass das nichts bedeutet. Nee. Aber sagst du, also würdest du, wenn dich jemand fragt, würdest du sagen, ich bin Künstler?
Ja, ich würde nicht sagen, dass ich Musiker bin. Ich würde aber trotzdem sagen, ich bin Künstler. Ich sage, ich bin freiberuflicher Künstler.
Okay,
Weil es so vieles umfasst, was in den künstlerischen Bereichen ist. Ja. So, und ich stehe halt immer noch auf Bühnen. Und ich arbeite immer noch hinter Bühnen und ich bin immer noch in Clubs und bringe Leuten irgendwas über Kunst bei, die viel, viel jünger sind als ich. Also irgendwo waber ich da halt so rum. Aber nach außen hin ist es ja meistens immer so, habe ich das Gefühl, gerade wenn Menschen gar nicht aus diesem künstlerischen Bereich kommen, dass irgendwie immer nur Zahlen zählen.
Klar, ja.
Also gerade in der heutigen Zeit, wo ich finde, es wird der Öffentlichkeit noch mehr verdeutlicht, wie erfolgreich du bist, weil jedes soziale Netzwerk kann dir zeigen, wie viele Freunde hast du gerade, wie viele Follower hast du gerade, wie viel Like bekommt dieses Foto, wie viel Like bekommt dein Song bei Spotify, bei Deezer. Du siehst, wie viele monatliche HörerInnen hast du, wie viel ist dein Content wert?
Ja.
Und ich habe gestern so eine Situation gehabt, wieder in der Hebebühne, wo ich gedacht habe, das ist, hat überhaupt gar keinen Wert gerade. Zahlen haben irgendwie so überhaupt gar keinen Wert, um zu sehen, wie groß ein Künstler oder eine Künstlerin ist. Wir hatten gestern ein Konzert von zwei jungen Damen und einmal Charlotte Sands, das ist eine Musikerin, die macht so eine Mischung aus Miley Cyrus und Paramore, also irgendwo zwischen Popmusik und trotzdem noch so eine Emo-Attitude halt dabei.
Pop-Punk.
Pop-Punk und wahnsinnig gute Sängerin mit einem Setting Schlagzeug, Backing-Tracks und eine Gitarre. Und dann noch eine andere Künstlerin, eine Hamburgerin Künstlerin, auch in so einem Backing-Track-Gitarrist und dann war es das. Und dann,
schnell, ist ja keiner mehr ein Bassist heutzutage.
Nee, die haben alle Backing-Tracks.
Ist mir auch schon aufgefallen.
Es ist schrecklich. Ja, ich bin gestern durchgegangen, es ist alles super professionell, aber ich habe keinen Bock mehr auf Backing-Tracks. Ich möchte keine Backing-Tracks mehr hören.
Ja, und ich bin auch so mittlerweile auch schon so, dass ich so denke, ich fühle mich alt, weil ich irgendwie denke, Wo ist denn der Verstärker auf der Bühne? Und es tut mir so leid, weil ich selber auch, ich spiele auch einen Camper und ich habe auch einen Camper gespielt, aber da fehlt gerade was. Irgendwo gibt es da so Lücken gerade, aber sorry, ich wollte es nicht.
Ja, also da können wir auf jeden Fall drauf hinausgehen und es ist mir aber nur aufgefallen, als ich das gesehen habe, ey, Charlotte Sands, die hat auf ihrem Top-Song 40 Millionen Plays, wow, und hat, keine Ahnung, über 1 Million monatliche Spotify-Hörer.
Ja.
Und das Mädel, was sie supportet hat, auch irgendwie auf ihrem Top-Song 2 Millionen Plays und 150.000 monatliche Hörer. Und es waren dann 140 Leute halt in der Hebebühne.
Ja.
Und ich denke halt so, normalerweise, wenn ich jetzt Bookerin wäre, dann würde ich ja denken so, normalerweise wäre das ein Thema für die große Freiheit.
Ja.
Und du krebst da halt irgendwie mit 140 Leuten so rum.
Diese Interpretation von diesen Zahlen ist so wichtig gleichzeitig auch, ne?
Weil das ist klar, es ist ein Live Nation Thema, also Live Nation als der größten Konzertagentur, die wir halt auf der Welt haben.
Genau.
Und die haben eine Nightliner Tour.
Nightliner für die Lichtmenschen.
Die haben eine Nightliner Tour gehabt und fanden es halt komisch, dass sie halt nicht auf dem Parkplatz der Hebebühne bestehen konnten.
Ja.
Ich so, sorry, ihr spielt hier vor 140 Leuten und ihr habt hier eine Nightliner Tour. Irgendwie, das beißt sich halt so. Also das ist gerade so, ist gerade so eine weirde Situation.
Ist es.
Wie komme ich denn darauf? Ach so. Menschen denken halt nur an den Zahlen, die sie halt gerade sehen, dass etwas irgendwie gut läuft oder ob das irgendwie nicht gut läuft.
Es ist so, ich wollte nämlich eigentlich, als du damit angefangen hast, kam an mir so der Gedanke hoch, was total paradox ist, dass du hast, diese Zahlen sagen auf, wie sehr du gesehen wirst auch, weißt du? Also wie sehr du als Künstler auch gesehen wirst. Wenn du keine guten Zahlen hast, wirst du nicht gepusht bei Instagram, kommst du keine Playlisten und sowas. Bedeutet einfach, du bist auch nicht da. Selbst die Leute, die dir folgen, sehen dich nicht.
Sie existieren. Du existierst nicht.
Du existierst nicht. Und nur weil die Zahlen nicht passen. Und dann hörst du jetzt sowas und es sind irgendwie 2 Millionen, 40 Millionen Streams und es kommen 150 Leute. So, das ist, was muss man denn noch machen, um gesehen zu werden? Oder wo kommen die ganzen Leute her? Wo geht das hin? Wo kommen wir eigentlich? Was ist eigentlich los?
Wo kommen wir her?
Mein Gehirn geht in so eine Spirale, wo ich denke, was muss man denn noch machen?
Ja.
Also muss man überhaupt was machen? Muss man vielleicht einfach drauf scheißen? So, ich kriege das bei Fjord, oder ich habe das bei Fjord mitbekommen. Und die sind für mich so ein Vorbild, weil ich mir so denke, die scheißen einfach auf diese Social-Media-Sachen. Die machen einfach, wenn irgendwas Geiles ist, dann machen die was. Aber die machen jetzt nicht diese, ich poste jetzt jede Woche 2 Fotos, wie ich im Restaurant sitze und ein Meeting habe, sondern die machen halt, hey, wir spielen nächste Woche da, kommt da mal alle hin. Und es funktioniert trotzdem. Die machen trotzdem die Fabrik voll. Und das ist doch voll geil.
Ja, und die machen die Fabrik voll, weil sie auf der einen Seite eine Qualität auf die Bühne bringen, die man so in Deutschland, finde ich, selten sieht. Also etwas Eigenständiges, eine Energie, die nur Fjord auf diese Bühne bringen kann.
Aber meinst du, das liegt auch da, kann auch daran liegen, dass sie sich vor allen Dingen darauf konzentrieren, das zu machen, das bringen zu können und eben nicht diesen ganzen Social Media Hustle und was auch immer noch dazugehört, auch noch dazu machen müssen?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich glaube, es ist auf der einen Seite halt, ne, wie klingen wir, wie spielen wir miteinander zusammen?
Ja.
Was für eine Atmosphäre bringen wir an den Start? Und dass sich so viele Menschen auch aus unserer Szene auf diese Band einigen können. Und da kommen wir wieder zu diesem, welches Netzwerk ziehst du eigentlich mit?
Ja.
Also gehen Leute gerne auf meine Konzerte, weil sie andere Leute sehen, weil, ey, gehst du auch zu Fjord? Ja, ich bin auch bei Fjord. Also, dass man so ein großes Familientreffen hat.
Das fand ich,
es verbindet so. Es ist mir aufgefallen, als Fjord letztes Jahr diese 4 Shows an einem Tag gespielt haben. Das war ein Gefühl wie ein Reeperbahn-Festival. Du bist halt komplett durch Hamburg gegangen, hast immer neue Freunde gefunden, mit denen du halt mitgehen konntest. Und auch beim Konzert der Fabrik, da waren so viele Menschen, die aus meinem Umkreis, aus meiner Szene gekommen sind. Und dann dachte ich so, wow, ey, das ist, die Fabrik ist pickepacke voll, ihr habt 20.000 monatliche HörerInnen, wie ist denn das passiert?
Ja, genau. Aber das macht mich voll glücklich, das zu sehen.
Mich auch.
Und zu hören, dass mit so einer Art von Musik das passieren kann, weißt du? Weil das ist keine Mainstream-Musik, es ist Nischenmusik, muss man einfach mal sagen. Das läuft jetzt nicht in dem Radio irgendwo und erreicht Tausende von Hörern dadurch, sondern es ist, weil Leute die geil finden und die weitergeben und man sich trifft und
Auch wahrscheinlich Mund-zu-Mund-Propaganda.
Genau,
so, wo warst du? Ja, bei Fjord war mega, musst du unbedingt mitkommen.
Ja.
Stehst du auf Metal? Ja, nicht so. aber stehst du auf Gitarren? Ja, schon. Ja, dann deutsche Texte, komm mit einfach. Ja. Ich dachte, die machen irgendetwas.
Genau, ja. Ich war mit einer Freundin da, die, von der ich jetzt, glaube ich, behaupte, dass das nicht unbedingt ihr Genre ist, in dem sie so zu Hause ist oder viele Berührungspunkte hat. Aber die war komplett weggeblasen, weil sie einfach dachte, wow, das war die Energie, die da ist, die Texte, das einfach macht was. Das macht einfach was.
Und ich glaube, das ist auch ehrlich.
Ja.
Also, du hast ja gerade die Backing-Tracks erwähnt, ne? Mhm. Und warum ist da kein Bassist? Was mir daran total fehlt, ist, klar, ich kann halt auch diese Produktionen verstehen, wir haben nicht so viel Geld, wir gehen mit kleinen Gerödel irgendwie in unseren Caravan und können dann, müssen jetzt nicht noch einen fetten Orange mitnehmen und eine fette Ampeg-Box oder noch ein Schlagzeug, ja, was auch immer. Es reicht halt einfach, dass wir unseren Laptop dabei haben, wir haben eine Gitarre dabei und dann laufen die Backing-Tracks und irgendwie klingt das dann schon.
Ja.
Aber es nimmt einem, wenn es nicht gut gemacht ist oder wenn es halt nur so halbgar gemacht ist, das ist eine berechenbare Show.
Ja.
Und das macht es halt so uninteressant.
Die kann halt auch nicht abweichen, weil es ist halt ein Clicktrack.
Genau, es ist ein Clicktrack. Ja. Und der Clicktrack klingt in Hamburg genauso wie der Clicktrack in Berlin klingt. Genau. Ja. Und es passiert nichts anderes. Auch diese Audience-Geschichten werden immer gleich bleiben. Hm. Dann hast du halt hier diese 20 Sekunden, wo Audience-Part ist. Dann ist diese Ansage genau abgestimmt auf das Intro, was du halt gerade hast. Und jeder Gig ist irgendwie gleich.
Ja, absolut.
Und das macht es halt so aus, wo so viele, weiß ich nicht, wo ich so viele geile Konzerte gesehen habe, die halt aus dem Ruder gelaufen sind.
Mhm.
Ich finde es halt immer total geil, wenn Konzerte aus dem Ruder laufen und du einfach denkst, was passiert hier eigentlich?
Ja.
Weil entweder die Band mega geil miteinander spielt und einfach sagt so, wir steigen jetzt gar nicht in den Refrain halt ein, wir machen jetzt einfach nochmal länger den C-Part und dann passiert irgendetwas. Also wir bauen das halt einfach emotional, wir bauen unsere Musik emotional halt auf und spielen halt miteinander.
Also so wie es sich anfühlt halt,
genau.
Und nicht so wie es sein muss.
Richtig, wie mir ein Backing-Track das sagt, wie ein Algorithmus sagt, so muss es jetzt aber sein. So, ja. Und mir gefällt es auch total, selber auch als Musiker einfach zu sagen, ey, stopp, wartet, wir machen jetzt das.
Ja.
Also mein ganzes Ich auf der Bühne als Frontsau besteht darin, der Band, die meistens alle super geile Musiker sind, auch mal zu sagen, ey, stopp, mal warten wir mal kurz. Jetzt passiert das, was ich mir gerade ausgedacht habe, sei es jetzt eine Rede, ein Audience-Part. Und trotzdem wissen die Jungs, der ist gleich auf dem Punkt. Wir steigen da ein und es passiert etwas Neues.
Ja.
Und das finde ich geil.
Ja,
das ist der Moment, wo mir das Herz aufgeht und denke, geil, das, was gerade kommuniziert worden ist mit den Leuten und wir alle zusammen, das ist in diesem Moment entstanden.
Und das gibt schon in dem Moment. Ne,
und das gibt es auch nur einmal.
Genau.
So, und das ist nicht, weil wir es programmiert haben, sondern das ist halt einfach aus diesem einen Moment entstanden. Und weiß ich nicht, das ist etwas, was mich halt glücklich macht. Ob das jetzt mit 60 oder mit 600 Leuten ist.
Sondern, oder im Proberaum nur.
Oder im Proberaum. Hm. Also wie kacke ist es, ist irgendwie, du triffst dich zum Proben und alle spielen halt ihren Backing-Track-Scheiß halt durch.
Ja, kannst du auch zu Hause machen. aber um fair zu bleiben, ich verstehe auch, die Berechtigung dieser Backing-Track-Sachen. Gerade, ich will jetzt nicht die ganze Zeit immer auf dieses Corona-Thema kommen, aber gerade in dieser Corona-Zeit ist halt viel Kreatives entstanden, was jetzt passiert mit Backing-Track, weißt du? Mhm. Wo halt dann jemand gesagt hat, ich kann Gitarre spielen, aber ich kann die ganzen anderen Sachen nicht auch noch live und ich kann nicht auf Tour gehen, weil mich kennen nicht so viele Leute und ich kann nicht eine Band mitnehmen und bla bla. Mache ich es halt also mit dem Backing-Track. Kann ich auch verstehen. Ist auch voll geil, kann auch voll geil sein.
Ja, und die Leute feiern es ja auch ab. Alle Kids, die gestern in der Hebebühne gewesen sind, haben das mega abgefeiert.
Ja.
Total. Auch wenn es für mich irgendwie, ne, wenn du noch ein Schlagzeug und noch eine Gitarre mit dabei hast, dann ist es okay.
Hm.
Aber wenn du jetzt, glaube ich, nur über einen Backing-Track und mit einem Gitarristen bist, dann hört sich das Ganze leider so ein bisschen an wie aus der Konserve. So, das ist,
es gibt Künstler, bei denen das so ist, definitiv.
Also
ich kenne auch Künstler, wo es geiler ist.
Okay, also ich habe einen Großteil der KünstlerInnen, die ich gesehen habe, habe ich ja immer das Gefühl, dass du halt auf die Bühne gehst und hast einen Playback-Track.
Ja.
Und dann bist du halt nicht wegen der, ich weiß nicht, ob du dann sagen darfst, dann bist du ja nicht wegen der Musik da, sondern bist du halt eher wegen dem Künstler oder der Künstlerin an sich da.
Mhm.
Keine Ahnung. Aber mich langweilt das zu Tode. Aber ich habe auch gefühlt schon 300.000 Konzerte gesehen. Und ja. Ich bin da schon so ein bisschen abgestumpft. Kennst du das nicht selber, wenn du so ein bisschen abgestumpft bist? Also du siehst halt Sachen, die würdest du als 15-Jähriger mega abfeiern. Geil ist das. Und jetzt so im Erwachsenenmodus denkst du halt einfach nur so, ja.
Aber ist doch spannend, woran das liegt, ne? Das ist ja pures Judgment eigentlich, ne? Also ich meine, das ist eigentlich ein Urteil über irgendwas, weil warum denkt man da jetzt anders drüber nach als früher? Warum hat mich das früher gepackt? Und warum packt mich das jetzt nicht mehr, weil ich mehr Informationen habe oder weil ich mehr Erfahrung habe?
Weil du mehr Erfahrung hast.
Aber ändert das, was verändert die Erfahrung in dem Sinne? Warum berührt mich das weniger durch die Erfahrung? Weil ich weiß, wie einfach in Anführungszeichen das ist oder wie jemand Shortcuts genommen hat vielleicht oder was ist es?
Ja, weil du schon mal Tool in der Mercedes-Benz Arena gesehen hast und weißt, wie eine vernünftige Show auszusehen hat, wie halt auch die verfickte Mercedes-Benz Arena klingen kann, als wenn du in einem kleinen Tonstudio irgendwie bist, was mega geil ausgemessen worden ist und du halt einfach Leute siehst, die richtig geil gearbeitet haben.
Ja.
Das ist doch genauso, du magst auch Fußball. Also jetzt sich ein Kreisligaspiel anzugucken, ist ja auch was anderes, als wenn man Real Madrid gegen Manchester United anschaut.
Ich habe vor 3 Wochen war ich in meiner Heimatstadt und war im Stadion. In Gütersloh, als wir aus der Oberliga.
Zweitliga oder, nee, dritte Liga.
Oberliga.
Oberliga, das ist die vierte Liga, ne?
Nee, es kommt erste Liga, zweite Liga, dritte Liga, Regionalliga und dann kommt die Oberliga.
Okay.
Und wir sind an dem Tag aus der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen, mit Platzsturm und so ein Zeug.
Wow.
Und das waren Gefühle, die habe ich nicht, wenn ich...
Bist du selber auf den Platz gerannt?
Das war so ein kontrollierter Platzsturm. Es war so, hey, wir machen übrigens, wenn wir gewinnen, die Tore auf und dann können wir alle zusammen feiern.
Also, cool. Und jeder hat sich ein Stück Rasen mitgenommen.
Genau. Genau, und jetzt ist der Verein pleite, weil keiner mehr Geld für einen neuen Rasen hat. Und die Netze so ausgeschnitten und sowas. Eckfahnen wurden geklaut tatsächlich.
Ja? Ja. Wir müssen jetzt Patreon-mäßig nochmal Spenden sammeln, damit neue Eckfahnen gekauft
genau,
werden können.
Genau, ja, für den FC Gütersloh.
Wir machen nochmal einen Aufruf für den FC Gütersloh. Wer die Eckfahnen mitgenommen hat, der soll sie bitte wieder geben.
Genau, sie werden vermisst. Ja.
Also, aber der Gütersloh ist jetzt aufgestiegen in die?
In die Regionalliga.
In die Regionalliga.
Ja, das ist schon spannend. Schon bezahlter Fußball.
Ja.
Ja, das ist schon das erste, also das ist die Liga, in der mehr Kohle auf jeden Fall für die Spieler da ist.
Hat dir das Herz ein bisschen geblutet, als am Wochenende Dortmund nur ein 2-2 gemacht hat und nicht deutscher Meister geworden ist?
Ich bin nicht so ein riesengroßer
Fußball-Fan. Wo warst du, als Dortmund die Meisterschaft verspielt hat?
Ich war im Knust, am Arbeiten. Und draußen habe ich die ganze Zeit die Leute jubeln und haten hören. Und es waren viele Bayern-Fans da, was ich nicht erwartet hatte. Ich habe viel Schmerz gespürt, der in der Luft lag. Sehr viel Schmerz.
Es war so eine gewisse Taubheit. Wir sind gerade von der Bühne gekommen und konnten die letzte halbe Stunde dann halt irgendwie Sky auf dem Handy gucken. Und,
oh, das höre ich mir auch.
Und das Schlimme daran ist, Le Fly hat nach uns gespielt und ein Sänger von Le Fly, der hatte ein Premium-Abo und der hat so gesehen alles eine Minute früher gesehen, als wir es gesehen haben.
Das ist doch mal eine Strafe.
So, dann saßen wir halt in unserem Bandbus so und konnten aber immer nach oben gucken, wenn er entweder ein freudiges oder ein trauriges Gesicht gemacht hat. Und es war halt nur so bei dem 2-1 gegen Köln. Guck ihn dir an da oben.
Aber da stelle ich mir auch eine Achterbahn der Gefühle vor, wenn du von einem Gig kommst und dann dich in so eine Bundesliga-Endspielsituation reinbegibst.
Ich hab dieses Jahr schon wirklich, wirklich hart Bundesliga gesucht und das ist eigentlich nicht mein Thema, weil ich habe es geschafft, irgendwann so in der Zivi-Zeit bis, keine Ahnung, bis 30 Fußball so komplett zu ignorieren und bin da leider durch FIFA wieder reingekommen, also durch FIFA-Spielen, weil spannend. Mein Mitbewohner ein absoluter FIFA-Crack ist und jetzt ist das Schlimme daran, jetzt habe ich diese Saison irgendwie alles gesuchtet von Fußball-Podcast, Reif ist live, irgendwie, weil das auch eine wirklich spannende Saison gewesen ist und weil ein Favorite-Verein von mir halt der FC Freiburg ist und gerade weil ich die Mentalität dieses Vereins total schön finde und halt auch den Streich als Trainer, ich könnte dem einfach nur, ich könnte nur hinsetzen und ihm zuhören und sagen, ja, es ist genauso, wie du es sagst, weil ich kenne, glaube ich, niemanden, der so in diesem Business arbeitet, in diesem wirklich, wirklich krassen Haifischbecken an Business, wenn man dann halt einfach gerade sieht, wie die Bayern nach der Meisterschaft, als Salihamidzic und Kahn halt auch immer mal so ausgeladen und gefeuert, ey, so sorry. Ja, so, und dann gibt es halt von Uli Hoeneß auch noch dieses, ja, wenn wir den Dreier gemacht hätten, dann hätten wir den Kahn auch gefeuert, so okay, alles klar. So, aber dann hast du halt so eine ehrliche Seele wie den Streich da und dann denkst du halt einfach so, wow. Also deswegen habe ich mal Fußball gespielt, ich glaube, ich so wegen so einer Mentalität.
Ja,
und deswegen
habe ich auch.
Deswegen habe ich auch angefangen, Musik zu machen.
Ja. Ach, das finde ich voll schön zu hören. So eine Art von Fan sein, finde ich, kann ich mich mit identifizieren. Deswegen bin ich auch Mainz-Fan. Ironischerweise nach dem Wochenende. Also ich bin auch kein Mainz-Fan. So, Fan ist vielleicht übertrieben, aber Sympathisant. So.
Gut. Mein Herz, ich habe 12 Fragen zum Abschluss noch vorbereitet.
Spannend.
Die du alle aus der Hüfte heraus beantworten kannst für das kleine Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Wenn ich nervös bin, dann
passiert das, was gerade passiert. Werde ich still.
Ich habe mich schon mal illegal auf einem fremden Grundstück aufgehalten und folgendes Abenteuer erlebt.
Ich bin im Gütersloher Fußballstadion habe ich Fußball gespielt, bis uns der Platzwart runtergescheucht hat. Also während irgendwie am Wochenende, also nicht am Wochenende, unter der Woche haben wir auf dem heiligen Rasen gespielt, sind über die Zäune geklettert und haben es schön cool gefühlt.
Aber das ist süß.
Ja,
das
finde
ich voll schön.
Ja, finde so. Ich auch. Habe ich gut, dass mir das eingefallen ist.
Ja,
nichts Schlimmeres.
Ich bin damals im Stade auch in das Schwimmbad eingebrochen und dann haben wir nachts im Schwimmbad geplatscht. Ja. Das gehört doch irgendwie so ein bisschen dazu. Immer wenn ich traurig bin, dann.
Mittlerweile freue ich mich darüber, weil es sich anfühlt, als würde ich was fühlen. Und das möchte ich gerne. Boah, nein, das klingt. Ich möchte gar nicht so. Ich höre mich selbst reden und es klingt so richtig pseudo. Aber ich meine, das ist gerade so eine Journey, die ich gerade mache. Ich freue mich darüber, wenn ich traurig bin, weil es was ist. Und deswegen dann bin ich traurig. Punkt. Dann bin ich wirklich einfach nur traurig.
Diese tolle Eigenschaft an mir nehmen die wenigsten Leute wahr.
Dass ich gut kochen kann. Ist das was?
Das ist was.
Das ist was, oder?
Eine Erfindung, die auch von mir hätte sein können.
Es gibt so Süßigkeiten. Das sind so diese kleinen Snack-Brezel.
Mhm.
Und die gibt es mit Schokolade überzogen. Und die habe ich früher immer so ein M&M genommen und einen Brezel. Und habe mir den gleichzeitig in den Mund geschmeckt und Mund gesteckt und es schmeckt genauso. Und das ist eine Erfindung, die hätte ich genauso machen können.
Finde ich auch. Ey, Wahnsinn. Das ist. Ich finde diese Kombination aus einem Chip,
ja,
der mit Schokolade überzogen wäre, verdammt gut.
Ja, süß und salzig.
Ich weiß auch nicht, warum Pringles nicht auf diese Idee gekommen ist, so einen halben Schokochip zu machen.
Gab es mal. Es gab so eine Fake-TikTok-Video, wo das jemand gesagt hat, wo jemand irgendwie, die haben so ein Video gedreht, wo sie in den Supermarkt gegangen sind und dann so, oh, hier gibt es neue Pringles und haben die das gezeigt und es war ein ganzer Pringle und der war halb mit Schokolade überzogen. Ich dachte so, wow,
endlich!
Geil. Und hat sich rausgestellt, dass sie das gestaged haben und dass es nicht echt ist und ich dachte so, what?
Das ist wie mit Pizza-Pasta.
Pizza-Pasta.
Von Dr. Oetker.
Ja.
Die habe ich auch gedacht so, wer kam auf diese geile Idee? Es gab so eine Zeit, als ich wirklich noch sehr, sehr viel TK-Pizza gegessen habe und da war die Pizza-Pasta die Number One,
Alter. Ja, verstehe ich.
So.
Total.
Bis mir irgendwann mal eine Italienerin gesagt hat, das ist das Perverse, was du machen kannst. Kein Italiener würde jemals Pasta auf eine Pizza packen.
Ich meine, das sagen die auch über Ananas und ich esse auch gerne Hawaii, also.
Für diesen Luxus gebe ich gerne Geld aus.
Zeit, Freiheit, also zeitliche Freiheit.
Ich hatte schon mal eine Nahtoderfahrung.
Letztes Jahr war ich alleine zu Hause und auf einmal hat mein Brustkorb hat sich zusammengezogen und ich hatte richtig Schmerzen und ich dachte, ich kriege einen Herzinfarkt und wurde nicht besser und ich wusste nicht, was ich machen soll und dachte, ich sterbe jetzt und eine Panikattacke bekommen und bin rausgelaufen, was getrunken, es ging, wurde nicht besser, habe Menschen angerufen, es war auch irgendwie spät abends, bin zur Notfallambulanz gegangen, hat sich rausgestellt, war eine Magenverstimmung. Hat sich doof angefühlt.
Ich bezeichne mich selber gerne als Menschen, der
sich gut mit Menschen verbinden kann.
Ein Kleidungsstück von mir, das ich nie in die Altkleidersammlung geben würde.
Einen gestreiften Pullover, den ich seit 12 Jahren besitze, der schon 5-mal von meiner Mama geflickt wurde. Und jedes Mal, wenn ich ihn in meiner Familie anhab, gibt es so ein schelmisches, der Pullover ist noch da.
Du, wir haben eine Playlist, die heißt Asa Kulada Nachtasyl. Okay. Wenn du möchtest, darfst du dir 1 bis 50 Songs auf diese Playlist draufpacken. Sachen, die du gerne hörst, Sachen, die du weiterempfehlen möchtest.
Ja.
Sachen, die, wo auch immer die halt gerade herkommen.
Geil. Jetzt gerade.
Ja.
In diesem Moment.
Okay, diesem Moment,
cool.
Ja.
Ey, ich habe gelernt, be proud of what you do. Also ich würde voll gerne einen Song von meiner eigenen Band auf die Playlist packen.
Die da heißt?
Der Song heißt Gloria und von der Band Colorwave. Das ist unsere aktuellste Single und ich mag den Song sehr, sehr gerne. Und 2 andere Songs noch, also 3 ist, glaube ich, eine gute Zahl dann. Ich mag sehr gerne gerade hören Opportunista von der Band Calva Luis. Geiler Song von einer UK-Band. Und der 3. Song ist Benjamin Clementine London. Um den Circle einmal wieder komplett zu schließen. Vielleicht ist das ein schönes Ende dafür.
Das ist ein wunderschönes Ende dafür. Ich bin gerade voll im Brutusfieber.
Geil, ja.
Ich habe, weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Irgendwann hat mir das mal irgendjemand empfohlen, weil er Brutus in der Markthalle gesehen hat auf irgendeinem Metal-Festival. Mhm. Und jetzt komm ich gar nicht mehr raus.
Jetzt
spielen die beide Molotow und ein Song von denen heißt Victoria. Also ich kann überhaupt gar nicht verstehen, dass sie mit diesem Album auf so einem Pimmel-Metal-Festival gespielt haben. Also
der Markthalle ist ja jetzt nicht so klein.
Nee, Markthalle ist nicht so klein, aber das war ich kann diese Band überhaupt gar nicht einordnen. Ist ein bisschen wie mit Fjord. Die haben auf einmal, die erschaffen irgendwas, was eine ganz eigene Stimmung. Bin sehr gespannt auf das Konzert im Molotow.
Das ist ein bisschen unkonventionell auch, ne?
Unkonventionell und eine Schlagzeugerin, die so schön singt, während sie halt die derbsten
Double-Hardcore-Dinger
ballert. Ey, Wahnsinn.
Ja, sehe ich genau. Was kann ich empfehlen. Schön, dass wir uns da sehen im Molotow dann.
Ja, schön. Gehen wir gemeinsam hin.
Ja, voll gerne.
Hand in Hand.
Hand in Hand. Arm in Arm.
Damit du mal wieder was fühlst.
Cheek to cheek.
Vielen Dank, dass du hier gewesen bist.
Ich habe mich richtig gefreut über deine Anfrage.
Gerne. Ich hoffe, es ist okay gewesen für dich.
Es war richtig schön. Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Sehr gut.
Vielen Dank dafür.
Und wir hören uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Daniel da oder Daniel weg. Dann, 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 dann. Irgendjemand ist ja immer von uns da. Genau. Meistens ich.
Ja, zur Not stellen wir einfach einen Red Bull vor das Mikrofon.
Red Bull und Kippe.
Ja, genau.
Gut, vielleicht wird auch irgendwann ChatGPT seine Aufgabe übernehmen.
Ja, vielleicht. Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht. Tschüssi.
Tschüss.